Einen sommerlichen Gruß an euch, meine geliebten Freunde, und herzlich willkommen zu Stabile Aura. Mein lieber Frankie, was geht ab?
Hi, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt diesen wunderbaren April mitten im Juni mit Sommertemperaturen und Hagel. Stell dir vor, bei mir hat es heute Morgen schon richtig gehagelt. So richtig puff, dass ich dachte, was geht? Und dann war es wieder 30 Grad.
Okay. Das ist gut. Ja, in diesem Sinne, bevor wir es vergessen zu sagen, der Sommer hält Einzug und wir werden uns tatsächlich in eine klitzekleine Sommerpause verabschieden. Ihr bekommt heute die vorerst letzte Folge und dann geht es natürlich frohen Mutes und mit glücklichen, weiten Herzen weiter. Allerdings haben wir dann erstmal ein paar Shows in Berlin, in Leipzig und das SEOM Festival in Marburg. Und danach sind wir dann wieder für euch am Start. Ein paar Wochen fällt der Podcast aus, denn wir haben einiges zu tun und dürfen einfach viel unterwegs sein. Und deswegen ist es gerade für uns ein guter Moment, die Sommerpause einzuläuten. Den Weg der Wunder oder Kurs in Wunder Podcast von Frankie gibt es nach wie vor. Und natürlich auch den Serum Podcast nach wie vor. Die gehen durch, die machen keine Pausen. Die könnt ihr jederzeit genießen.
Ja, da sind wir nicht so auf Termine angewiesen und so, Wäsche. Dass wir beide uns einmal die Woche finden, ist ja auch schon stark.
Finde ich auch. Bei zwei Chaoten wie uns. Gar nicht so einfach. Ich habe heute schon ein ganz tolles Schild gebastelt. Stell dir vor, der Vinny aus meiner Crew, der fährt mit seinem Fahrrad über die Alpen nach Italien ans Meer. Und dann habe ich so ein ganz großes Schild, gute Reise, Vinny. Ich habe sogar ein Fahrrad drauf gemalt, weißt du, so ein Tramper-Schild, so ein ganz
Ach, bist du
großes.
süß, das
Und habe
gibt's
es
ja
ihm vor die
nicht.
Tür gestellt. Da habe ich noch ein Eisgeld in seiner Fahrradtasche versteckt, dass er sich in Italien ein Eis kaufen kann. Ein großes, sehr großes Eis in dem
Fuffi.
Fall. Ein Hunni tatsächlich. Und
Okay,
jetzt ist
wow.
er, glaube ich, unterwegs schon. Und das ist echt cool. Ich bewundere das total, weil, weißt du, er ist ja kein Profi-Fahrradfahrer. Er macht sowas ja nicht oft. Er hat jetzt auch kein super krass ausgebildetes gechecktes Mountainbike oder geschweige denn E-Bike. Und ich finde es so cool, wenn jemand so ganz ohne echter Vorbereitung einfach losfährt und sagt, ich fahre jetzt über die Alpen nach Italien. Er ist ja auch Papa. Er braucht ein Abenteuer, hat er gesagt. Und ich fand das irgendwie sehr, sehr schön. Und ich würde heute gerne mit dir über Abenteuer sprechen, mein lieber Frank.
Ein schönes Thema. Schönes Thema. Wollte ich gerade fragen, ey, hast du sowas auch schon mal gemacht? Einfach mal los, keine Ahnung wohin? Oder beziehungsweise keine Ahnung, wie du da hinkommen sollst?
Naja, es gab eine sehr, sehr wirre Reise nach Amsterdam, aber das ist in einem eher dunkleren Kapitel meiner Vergangenheit vergraben. Da sind ein paar Siegel drüber.
Ach komm schon. Letzte Folge. Mach
Ich
doch mal eins auf für uns.
erzähle liebend gerne gleich. Aber bevor wir zu der Amsterdam-Geschichte kommen, also es gibt zwei Amsterdam-Geschichten. Die eine ist sehr verrückt, die andere ist auch verrückt. Diese Stadt hat mir irgendwie immer sehr viele verrückte Momente beschert. Ich habe gestern ein Interview gehabt mit dem Friedenscampus, mit ganz tollen Trainern der gewaltfreien Kommunikation, die eine riesen Community haben und mich in ihren Podcast eingeladen haben. Und sie frugen mich, ob ich als Kind von meinen Eltern etwas gebraucht hätte, was ich nicht bekommen habe, weil ich doch irgendwann einmal in die Drogensucht rutschte. Also ja, weiche Drogen natürlich und nicht ganz so wild, aber dennoch ja etwas, worüber man sprechen kann. Und ich fand das Thema sehr interessant. Mir ist nämlich aufgefallen, in den ersten Jugendjahren, also so mit 15, 16, 17, wo die meisten Jungs anfangen, da so ein bisschen reinzuschnuppern, abzurutschen oder auch aus Gruppenzwang mitzumachen, da war ich total safe. Da habe ich nichts davon gemacht, gar nichts. Also ich habe weder gekifft, noch habe ich da geraucht, noch, also ich war da total behütet, weil ich mir selbst immer gesagt habe, ich möchte das nicht. Und das ist nämlich interessant, wieso habe ich das gesagt? Also warum habe ich mich da aus Gruppenzwang nicht dazu entschieden? Und was hat mich dazu geführt, das später zu tun? Und ich glaube, Eltern, die hier zuhören, die Kinder haben, die vielleicht in ähnlichen Phasen sind, die könnte es interessieren. Deswegen möchte ich da ganz ehrlich drüber sprechen, bevor wir zur Amsterdam-Geschichte kommen. Hast du Lust, es zu erfahren, Frankie?
Cool, klingt super. Sehr spannend.
Okay, ich bin auch auf deine Meinung gespannt, wie du das Ganze siehst. Schau. Die Hypothese, die in den Raum gestellt wurde von diesen tollen Lehrern der gewaltfreien Kommunikation, war, dass Kinder Abenteuer brauchen. vor allem auch Jungs, natürlich auch Mädchen, aber die Jungs, wenn die keine Abenteuer haben in ihrer Jugend, wenn die nicht diesen abenteuerlichen Instinkt ausleben dürfen, dann wird denen schnell langweilig, dann hängen die hart an Computerspielen, Social Media oder fangen an zu kiffen und hängen einfach nur rum. Und ich hatte ganz, ganz großes Glück, denn mein Papa hat mir früh Surfen beigebracht und ich war so mit 15, 16, 17 einfach total im Surfwahn. So ich, und der hat mich manchmal echt an den See im März, April bei 8 Grad Wassertemperatur gefahren und stand dann da auch zitternd bei 18 oder bei 10 Grad Außentemperatur und ich durfte dann da surfen oder er ist mit mir mal nach Italien gefahren und so. Ich wollte an Skateplätze, ich war auch viel beim Skaten, er hat mich dann an jeden Skateplatz immer gefahren, an Orte, die so eine Stunde entfernt waren, weil mich das so begeistert hat. Und diese ganzen Abenteuer, die ich jedes Wochenende hatte, die haben mich wirklich davor bewahrt, irgendeinen anderen Unfug zu machen. Und ich weiß noch gut, wie die Kumpels, mit denen ich skaten war, unter der Halfpipe irgendwann alle saßen und gekifft haben. Und dann sind die ja nicht mehr geskatet. Und ich dachte mir damals immer mit 16, Jungs, warum hängt ihr alle so lethargisch gelangweilt rum? Lass mal skaten jetzt. So. Und da ist was Spannendes passiert. Als ich 17 war, habe ich mir beim Skaten in der Halfpipe meinen Ellbogen zersplittert und mehrfach gebrochen. Und der wurde dann mit Schrauben wieder zusammengebaut. Und das war dann ein ganzer Sommer, war der geschient und gegipst und wurde nochmal operiert und die Schrauben wieder rein und wieder raus. Und es war einfach eine Odyssee mit mehreren OPs. Und ich durfte gar keinen Sport mehr machen und gar nichts. Also ich konnte nicht mehr surfen, nicht mehr skaten. So. Und da habe ich mit Kiffen angefangen. Interessant.
Wow.
Ja, und diesen Punkt habe ich selber nie begriffen. Den habe ich gestern, das ist spannend, wie lange sowas dauern kann. Gestern habe ich erst gecheckt, dass ich genau in diesem Sommer angefangen habe zu kiffen und dann danach gesagt habe, jetzt skate ich auch nicht mehr, weil das war ja auch echt blöd mit dem Sturz und sowas will ich nicht nochmal riskieren. Und dann begann so eine Zeit von, ja, knapp 10 Jahren, wo ich einfach sehr, sehr viel Gras geraucht habe und diese Abenteuer, die ich vorher so gelebt habe, nicht mehr gelebt habe. Und ich halte diese Hypothese für durchaus wahrscheinlich, dass wenn wir unseren Kindern oder uns selbst erlauben, mehr Abenteuer zu leben, das Leben lebendig zu halten, dass wir dann viel weniger Gefahr laufen, uns in Drogen zu verlieren oder uns hart ablenken oder betäuben zu wollen. Was glaubst du?
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, denn ich war eigentlich kein abenteuerlustiges Kind, so auf keiner Ebene, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich habe eigentlich, am besten ging es mir, wenn ich mich den ganzen Tag in meinem Zimmer verstecken konnte, um zu lesen. Ich habe so, habe ich Jahre verbracht eigentlich. Meine Eltern haben es ja gut gemeint, ne? Sie zwangen mich oder sie sagten, das ist jetzt Voraussetzung, du musst mindestens einmal am Tag für eine Stunde vor die Tür. So wild war das dann irgendwann. Und ich war dann aber so trotzig, dass ich einfach diese Stunde manchmal vor der Tür sitzen geblieben bin, auch wenn es kalt war und mir lieber den Arsch abgefroren habe, anstatt Spaß zu haben. Also, und wir hatten eigentlich recht viele Abenteuer. Wir sind ja irgendwann, wir haben mal in Australien gelebt, wir haben in Neuseeland gelebt, wir waren in Südostasien unterwegs. Wir haben recht viel so miteinander unternommen und ich hatte auf nichts davon von vornherein Bock. So, ich weiß nicht, ob ich als Kind schon so ein Kiffergen hatte, ohne zu kiffen, dass ich mich irgendwie da eingeigelt habe und ständig nur einigeln wollte. Aber das war auf jeden Fall drin. Und wenn du mich jetzt fragst, wann und da warum hast du denn angefangen mit dem Kiffen? Das war eine Phase, in der ich nach Identität gesucht habe. Wo ich irgendwie dachte, ey, der alte Frank ist echt lame. So, ich brauche einen neuen Frank, ich brauche eine neue Persona. Ich wurde damals ziemlich schlimm gemobbt in der Schule und wusste auch irgendwie warum, weil ich selber wusste, gut, mein Lebensmodell ist schon auch lame. Ich verstehe nichts von dem, was gerade modern und angesagt ist. Ich bin unsportlich, ich bin nicht schlagfertig, bla bla bla. So ganze Ideen hatte ich halt über mich und dann frug ich mich. Wie erfinde ich mich denn selbst neu? Und habe angefangen, mich für moderne Musik zu interessieren und Sport zu treiben, coolen Sport natürlich. Und dachte dann, ich brauche noch irgendwie so ein bisschen zwielichtiges, aber doch auch lebensbejahendes Hobby. Und dann habe ich mir das Kiffen zugelegt.
Aber das ist ja eigentlich mehr so eine Reaktion gewesen. Wenn du jetzt aber in einer Sportart richtig Begeisterung gefunden hättest und darin deine Identität, und darin aber deine Identität gefunden hättest, von Anfang an. Ich glaube,
ich glaube, der Basketball war so das Einzige, was mich davon abgehalten hat, komplett im Kiffen so zu versumpfen oder okay, in Drogen nehmen. Weil ich hatte jeden Tag dreimal Training. Ich war ultra, ultra ehrgeizig.
Aber du sagtest doch, du bist unsportlich gewesen.
War ich vorher witzigerweise auch. Und dann habe ich halt beschlossen, mich da rauszuziehen und habe halt gemerkt, meine Entschlossenheit verändert alles. So, ich habe halt entschlossen, ich bin jetzt sportlich und ich tue alles dafür, dass ich das auch bin. Und auf einmal, es hat nur 2 Jahre gedauert, dann war ich der Kapitän der Basketballmannschaft und irgendwie, ja, habe immer am meisten Punkte gemacht und so weiter. Aber es hat auf jeden Fall nicht gereicht, um mich da komplett von wegzubringen.
Ja, mir fällt auf, dass du sehr viel davon sprichst, was du getan hast, um etwas zu erreichen. Aber hast du es wirklich aus Freude getan?
Ja, mal so, glaube ich. Mal so,
Okay.
mal so. Es war schon auch wahrscheinlich, um etwas zu erreichen. Ne? Vor allem, weil ich gemerkt habe, es funktioniert irgendwie. Ich werde irgendwie zu dem, wo ich denke, der will ich sein.
Im Außen.
Und dann war das, ja, genau.
Ja.
Ich werde so wahrgenommen, ich werde nicht mehr gehänselt. Auf einmal bekomme ich ja echte Aufmerksamkeit von den Mädels. So, ne? Das ging so alles ein bisschen Hand in Hand. Ich stieg gefühlt sozial so ein bisschen auf, gehörte auf einmal zu den cooleren Jungs. Und all das war natürlich mitunter ein Ziel im Außen, was ich dadurch erreicht habe, dass ich mich da voll reingehängt habe. So.
Ich glaube nämlich, dass hier der grundlegende Unterschied liegt. Wenn du das von Anfang an in der intrinsischen Motivation deiner eigenen Begeisterung getan hättest, wäre das Ergebnis vielleicht ein anderes gewesen. Für dein inneres Empfinden meine ich. Ich spreche gar nicht von den äußeren Faktoren. Aber weißt du, als ich skaten war mit 13, 14, ich konnte den ganzen Tag von früh bis spät skaten gehen. Alleine mit Freunden, das war völlig egal. Ich war einfach die ganze Zeit draußen. Ziemlich genau das Gegenteil von dir, fällt mir gerade auf. Meine Eltern mussten mich mal zwingen, drin zu bleiben. So Regentage war das Schlimmste für mich. Dann konnte ich ja nicht skaten gehen. Dann habe ich immer so überdachte Schulplätze gesucht, wo ich skaten konnte. Aber ich hatte darin so eine große Freude, dass mein ganzes Leben sich wie ein Abenteuer angefühlt hat. Und wenn wir uns beide jetzt anschauen, unser Leben ist ja jetzt auch total abenteuerlich. Deswegen ist es für mich so spannend, wenn du sagst, du warst kein abenteuerliches Kind oder kein abenteuerneugieriges Kind. Denn jetzt bist du ja einfach nach Palästina getrampt und mit Bussen gefahren. Jetzt bist du mit deinem eigenen Camper die ganze Zeit unterwegs. Du hast keinen festen Wohnsitz. Du kreierst ja ständig kleine und große Abenteuer. Und ist doch faszinierend, oder, dass du jetzt eigentlich ein großes Abenteurerleben führst.
Schon. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Lebensweg oder so, das, was ich mir für dieses Leben gewünscht habe. Frank bedeutet ja auch frei und mutig, ne? Als hätte ich es mir so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, denn ich war einfach ein ängstliches Kind, total. Ne? Ich habe mega an der Mama geklebt. Ich hatte total Angst vor Fremden auch, also egal ob groß oder klein. So Fremden zu begegnen, hat mir immer irgendwie erstmal Angst gemacht und dahingehend habe ich mich einfach viel versteckt. Und da so rauszuwachsen, war echt Lebensaufgabe. Und da war das Kiffen natürlich irgendwie merkwürdig, weil am Anfang habe ich es gemacht, um aus der Schüchternheit rauszuwachsen, bis ich dann irgendwann merkte, gut, jetzt, ja, jetzt macht es mich nur noch schüchterner eigentlich. Jetzt bin ich nur noch irgendwie paranoid und eher weniger abenteuerlich und gesellschaftsfähig. Was ich mir eigentlich nur dadurch erklären kann, dass der Rest von mir halt so weit aufgeholt hat, ne? An dem einen Extrem angefangen, währenddessen ein bisschen weitergewachsen und irgendwann stand es dann eher im Weg, als noch förderlich zu sein.
Verstehe ich, ja. Ich glaube nämlich auch, dass die eigene Begeisterung halt so wichtig ist, weil du sagtest, dass die Begeisterung, die deine Eltern oder die Abenteuer, die deine Eltern kreiert haben, dich nicht so gecatcht haben. Klar, es waren ja nicht deine Abenteuer. Also ich weiß noch, meine Eltern, die haben einmal einen Segelturn mit uns Kindern gemacht, da war ich noch kleiner, durch Ex-Jugoslawien über 3 Wochen. Das ist ja der absolute Traum. Wenn man sich das so jetzt vorstellt, ich fand das total nervig als Kind, wenn wir auf diesem Boot, weil du hängst ja nur auf diesem Boot rum den ganzen Tag. Also das Abenteuer der Eltern ist ja nicht zwangsläufig das der Kinder. Ich glaube, wenn Eltern sich jetzt fragen, aber was soll ich machen? Die Begeisterung des Kindes zu erkennen und zu fördern, halte ich für was echt Gutes. Auch wenn es vielleicht nervig ist, André Stern hat es doch mal so schön gesagt, dass sein kleiner Sohn Antoine war dann auf einmal Sport, also rennsportaffin. Und er sagte, nichts von dem würde in meiner Familie gelebt. Wir mögen keinen Wettkampf, keine Motoren, keine lauten Geräusche, keinen Sport. Wir sind Künstler und wir lesen. Und jetzt ist Antoine auf die Rennstrecke mit den lauten Motoren und ich bin jeden Tag an diesen lauten Motoren. Und er hat halt gesagt, dass sein Sohn so begeistert ist vom Rennsport, dass er da jetzt halt eine fette Karriere gerade aufbaut und da wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Und er verbringt seine ganzen Wochenenden im Rennstall und hatte da halt, also André Stern hatte da halt nie Bock drauf und hat gemeint, das ist für ihn das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Aber sein Sohn ist halt begeistert davon. Und ich glaube, dass uns das wirklich viel bringt, weil er sagt ja auch so schön, sein Sohn könnte ja auch am Simulator spielen. Er hat so einen Rennsimulator. Aber sobald die Möglichkeit besteht, geht er natürlich ins echte Go-Kart und fährt. Und würde niemals nur am Rennsimulator vom Computer hängen. Und ich glaube, da hängt schon viel Wahrheit drin. Also für mich fühlt sich das sehr wahr an, muss ich sagen. Macht mehr Abenteuer. Ja, folgt Abenteuern.
Ja, ich überlege gerade, ich versuche es auf mein Leben zu übertragen und denke dann, ja gut, wenn du so ganz ängstlich bist, dann hast du vielleicht auch keinen echten Zugang zu deiner Begeisterung. Weißt du, was ich meine? Ne? Manche Sachen, dass man sie gern macht, merkt man ja erst, wenn man die Angst davor verloren hat.
Mhm. Vielleicht ist der erste Schritt halt einfach entscheidend, ja.
Ja, genau. Also, ne, wo auch immer diese Ängstlichkeit herkam, für mich war sie fast so ein bisschen charakterinhärent, so wie was Mitgebrachtes erstmal, weil es zog sich von Anfang an irgendwie total durch. Und für mich ging es wahrscheinlich erstmal darum, so meine Angst zu verlieren. Immer mehr. Und darum geht es ja ehrlich gesagt heute immer noch. Ne, das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten antreibt. So, auch wenn ich es nie so richtig greifen kann. Aber es ist immer dieses, ey, ne, genau da, wo es gerade so ein bisschen kitzelt, wo ich gerade nicht weiter weiß, genau da, wo ich gerade kurz davor bin, die Kontrolle zu verlieren, da merke ich Lebendigkeit in mir aufsteigen und bin voll am Start.
Mhm. Geht mir auch so, absolut. Und zugleich ist es ja auch okay, wenn man seine Abenteuer auf sich anpasst. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Johanna fragte mich nämlich auch, würdest du nicht auch gerne mal mit dem Fahrrad jetzt über die Alpen fahren? Und ich habe so gemerkt, boah, Gott bewahre, hätte ich hart keinen Bock drauf. Also es gibt schon Momente, in denen ich mir das toll vorstellen kann. Klar, wenn ich jetzt oben auf so einem Gipfel mit dem Fahrrad bin und dann sehe ich, fahre jetzt nach Italien. Aber der hat ja nur ein Zelt dabei, der liebe Winnie. Und jetzt jeden Tag 100 Kilometer. Ich habe das mal gemacht. Als Kind bin ich mit meinen Eltern eine lange Radtour über mehrere Tage gefahren. An Tag 2 am Abend bin ich mit dem Zug heimgefahren, weil mir der Hintern so dermaßen wehgetan hat. Weil wenn man so lange auf diesem Sattel sitzt den ganzen Tag, man hat ja keine Vorstellung, ein untrainierter Fahrradfahrer ist da wirklich schnell an Schmerzpunkten. Und ich merkte, das mag ein total tolles Abenteuer für Menschen sein, die das gerade ruft. Mich würde das nicht so sehr rufen. Mich würde dann eher eine Strecke von 40 Kilometern am Tag rufen und dann ab Nachmittag ein schönes Hotel und dann im See baden und dann nochmal eine Sauna schön essen und am nächsten Tag nach einem feinen Cappuccino schön starten und nicht Dosen Ravioli am Zelt kochen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das darf man dann auch für sich entscheiden. Was ist das Abenteuer, das ich schön finde? Man muss sich ja nicht quälen, weißt du? Wenn man es nicht mag.
Nee, das stimmt. Ich muss allerdings anmerken, dass zum Beispiel der coolste Urlaub, den ich je gemacht habe, der war auch so ein Urlaub, da hatte ich vorher gar keinen Bock drauf, gar nicht. Ich habe es mir mega ungeil vorgestellt und dachte, oh Gott, das wird jetzt, egal, ich mach's. Ich habe es meiner damaligen Freundin zuliebe gemacht. Und wir sind also sie hatte so die Idee, sie wollte gerne den Jakobsweg laufen, aber von Portugal aus. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit ihr nach Portugal zu trampen. Und ich war, ne, ja, total, doch. Wäre mir irgendwie komisch vorgekommen, Nein zu sagen. Hab mir das aber, wir sind in Saarbrücken gestartet und ich habe es mir so ätzend vorgestellt, da in der Saarbrücker Landstraße zu stehen und auf irgendjemanden zu warten, der die Gnade hat, uns ein paar Kilometer mitzunehmen, um dann irgendwo in Frankreich auch in einem, wir hatten auch ein kleines Zelt dabei, dann im Zelt in einem Park schlafen zu müssen oder auf einem Bahnhof. Ich habe es mir echt nicht so geil vorgestellt, aber es war rückblickend einfach der coolste Urlaub aller Zeiten, wie wir dann nach Portugal getrennt sind. Ey, so viele Dinge, die rational nicht zu erklären sind, die alle geholfen haben, uns voranzubringen. So viele kleine Enttäuschungen, aber auch so viele so echte Erleichterungen. Ne? Und so ein Gefühl von echter Erleichterung, von echtem, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, kommt ja manchmal dann erst, wenn man so die Idee von Strapaze oder Gefahr hat. Ne? So wie Essen ja auch viel besser schmeckt, wenn man ein paar Tage gefastet hat. Das ist ja alles erstmal nicht bequem und trotzdem kitzelt es sowas in uns wach, sowas ganz Archaisches, was einfach Bock macht. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Ich habe ja gerade mit Johanna ein YouTube-Video rausgehauen, das heißt Danke. Ja, sehr, sehr schönes, berührendes Video.
Ach, das wollte ich noch schauen, ja.
Genau,
ja.
Da lassen wir uns die letzten 10 Jahre Revue passieren, unter anderem eben auch den Moment, als wir im Segelboot von Kolumbien nach Panama durch den Sturm gesegelt sind, mehrere Tage und Nächte. Und Johanna dann eben auch dachte, sie verliert ihr Leben und seekrank und tagelang sich übergeben. Und am Schluss sagt sie, natürlich keine schöne Erfahrung, aber eine besondere und eine eingerahmte Erfahrung, sagen wir es mal so. Ja.
Mhm. Ja, die ist ja relativ berühmt. Die hast du ja auch mal auf dem Konzert erzählt,
Ja,
ne? So
ja.
die Geschichte. Wie ihr einfach, weiß ich, wie lange war das? Auf jeden Fall mehr als ein Tag, einfach fast
Mehrere,
gestorben seid in diesem Sturm.
ja, tatsächlich mehrere Tage und Nächte, ja, das war echt wild. Also die Wellen waren so hoch, dass man den Horizont nicht mehr gesehen hat. Also 5, 6 Meter hohe Wellen, mitten im Sturm Blitze neben dem Boot ins Wasser eingeschlagen. Kleines Boot, weniger Plätze im Boot als Passagiere, also kleines, klitzekleines Segelboot einfach nur. Und Kapitän, ehemaliger Drogendealer, hat sich erst später rausgestellt, kam aus dem Knast, war auch nicht der kompetenteste, gern mal ein Bierchen getrunken. Unter anderem viele Faktoren, die einen nicht gerade beruhigt stimmen, aber wir haben es geschafft.
Schön,
Ja, und da
schön.
haben wir einen nahtlosen Übergang zur Amsterdam-Geschichte. Ich habe den Eindruck, ich hätte die schon mal erzählt, aber habe ich die hier, ich möchte ja die Leute nicht langweilen, habe ich die hier schon mal erzählt,
Nee, du hast sie
Franklin?
mir mal im Auto erzählt.
Okay.
Mir hast du sie auf jeden Fall mal, aber ich weiß, dass das im Auto war.
Okay, alles klar, gut, das beruhigt mich. Na, also die Geschichte beginnt sehr witzig. Ich war 17 Jahre alt und ich war in Italien mit meinen Graffiti-Freunden unterwegs, bei meinen Eltern noch im Auto mitgefahren und wir durften selber ein Zelt auf dem Campingplatz aufbauen und haben dann da unseren Graffiti-Urlaub gemacht. Unsere Eltern wussten es nicht, bis dann irgendwann herauskam, viele Wände wurden gesprüht. Die Beweislast verdichtete sich in unser Zelt. Eine andere Geschichte. Es war so witzig. Wir haben ja immer unsere eigenen Namen getaggt und mein Vater hatte irgendwann zu uns gesagt, auf keinen Fall auf diesem Campingplatz. Wenn ihr das auf diesem Campingplatz macht, der wusste ja, was wir machen, so, dann wäre ich echt wütend. Und es gab wohl eine Nacht, wo wir etwas eskaliert sind mit unseren 17 Jahren. Und mein Papa war stinksauer und zitierte mich so zum Frühstückstisch im Campingplatz und sagte, ich war gerade auf den Toilettenhäuschen und da waren Graffitis und die waren bestimmt von euch, weil ich kenne eure Namen. Ich so, ja, es wird bestimmt nicht mehr vorkommen. Und dann währenddessen, während ich mich so entschuldige, fährt die Surfschule von diesem Campingplatz langsam raus mit ihren Surfsegeln und dann ziehen die so nach und nach ihre Surfsegel hoch und auf jedem einzelnen dieser Surfsegel waren unsere Namen.
Scheiße.
So einfach so hart in flagranti. Oh,
Oh Gott.
sorry, Daddy. Im Nachhinein super witzig in dem Moment. Naja. Aber immer noch legendär. Auf jeden Fall lernte ich da zwei Holländer kennen. Einen aus Amsterdam, einen aus Rotterdam, die auch Graffiti gemacht haben. Und wir haben uns total gut verstanden. Wie gesagt, wir waren 17, ja, also doch echt jung. Und einer von denen hat dann zu mir gesagt, er lädt mich nach Amsterdam ein an Silvester. Also uns alle, die ganze Crew sozusagen. Und dann war kurz vor Silvester und alle Jungs von meinen Freunden haben das verboten bekommen von ihren Eltern, dass sie über Silvester nach Amsterdam fahren. Und dann habe ich mit meinen Eltern ziemlich einen Struggle gehabt in der Zeit. Also ich hatte kein gutes Verhältnis. Und irgendwie, es gab damals, man muss verstehen, es war vor der Jahrtausendwende, es war 1999. So, also es war in einer Zeit, in der es gab kein Social Media, es gab keine Smartphones, also nichts von dem, was wir heute an Orientierungshilfen zur Verfügung haben, hatte ich. Ich hatte nicht mal einen Computer. Ich habe über das E-Mail-Postfach von meinem Papa an seinem Computer, an dem ich einmal eine Mail schreiben durfte, eine E-Mail geschrieben an diesen Holländer und habe gemeint, ich würde jetzt kommen, wie wir es vor 5 Monaten ausgemacht haben. Ich bin am 28.12. an Gleis 5 um 18.02 Uhr. Es kam keine Antwort. Ich interpretierte das als Zustimmung.
Das ist abenteuerlustig, auf jeden Fall.
Das ist richtig be bescheuert, Frankie. Das ist so dermaßen naiv. Und dann habe ich einfach, ich hatte so wenig Geld, ich glaube 150 Mark hatte ich dabei und ein Euro Starter-Kit. Also es gab diese Starter-Kits, das waren so eingeschweißte, ja, 20 Euro waren das, glaube ich, oder so. Und ich bin losgereist mit diesem Zug. Der Zug war schon gebucht, also Hin- und Rückfahrt waren gebucht. Hinfahrt am 28.12., Rückfahrt am, ich glaube, 3.1. Wichtig an der Info ist, dass das ein fest gebuchtes Ticket war, dass man nicht verschieben konnte. So, und dann bin ich da hingefahren und dann Ende vom Lied. Ich stehe am Gleis und kein Holländer da, niemand da. Ich hatte auch nichts, also ich hatte ja kein Handy, ich hatte gar keine Infos. Ich stand dann da einfach. Und dann dachte ich mir, ja gut, mit dem Geld, was ich habe, kann ich mir vielleicht eine Nacht in so einem einfachen Hotel erlauben oder in so einer Art Jugendherberge und dann kann ich ja wieder zurückfahren. So. Und dann gehe ich zu diesem Change-Schalter, man musste ja noch Geld wechseln, es waren ja, ich glaube, Kronen waren in Holland damals und ich
Ach,
hatte ja Mark.
witzig, witzig, ja.
Und wurde dann da Opfer eines betrügerischen Aktes und wurde dann da mehr oder weniger ausgeraubt, beklaut, wie auch immer, ziemlich schlau gemacht. Jungs haben mich so ins Gespräch verwickelt. Während ich das Geld gewechselt bekam und dann gezählt habe, habe ich mich so nach rechts gedreht und nach links und dann standen da ein paar Jungs und zack, war das Geld weg. Es ging ratzfatz und dann, ich konnte gar nichts mehr machen, stand dann da völlig aufgeschmissen. und war dann quasi komplett mittellos in Holland mit meinen 17 Jahren im Winter. So, und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe, also erst zur Bahn, und die Bahn hat dann zu mir gesagt, sie können auf keinen Fall mit dem Ticket zurückfahren, weil wenn sie jetzt zurückfahren würden, würde man sie rausschmeißen beim nächsten kleinen Bahnhof, weil das Ticket nicht gültig ist. Und dann sitzen sie halt irgendwo an einem kleinen Bahnhof in der Nacht in Holland. Also bleiben sie lieber in Amsterdam, hier sind sie ein bisschen besser aufgehoben. So. Dann gehe ich zur Polizei und sage zur Polizei, ich bräuchte eine Zelle, wenn es geht. Und sie sagt, auf gar keinen Fall. Man kriegt hier nicht einfach so eine Zelle. Geh mal zur Botschaft.
Könnt ihr mich ins Gefängnis stecken, bitte?
Bitte. Ja, sie müssen mich schon schlagen. Dann habe ich ihn geschlagen. Spaß. Das wäre auch sehr witzig. Wir könnten die Geschichte mal so upgraden und dann auf Tour irgendeine Fantasiegeschichte erzählen dazu.
Künstler dürfen alles.
Ja. Und dann hat er gesagt, gehen Sie zur deutschen Botschaft. Die hatte dann schon zu. Es war mittlerweile Nacht. Es war arschkalt. Ich war nass. Es war regnerisch. Ich hatte Hunger. Ich hatte Durst. Ich hatte ja gar kein Geld. Ich hatte keine EC-Karte oder Kreditkarte. Ich war 17. Ich war einfach richtig aufgeschmissen. Und dann bin ich... Ja, es war echt wild. Und dann bin ich zu so einem Infopoint gegangen und die haben mir dann erklärt, ich kann in einem Hotel schlafen, wo man für eine Nacht schlafen kann. Das ist aber tief im Rotlichtmilieu, man muss da lang hinlaufen. Und es ist etwas speziell, wurde mir gesagt. Und die Info, dass ich weit in dieses Rotlichtmilieu laufen sollte, hat mich auch ein bisschen bedenklich gestimmt. Ich bin dann in diese Rotlichtviertel rein, das sind ja so Damen an den Schaufenstern und überall auch dubiose Leute. Es hat immer so um mich rum gezischelt, Leute kamen so, pss, pss, LSD, Ecstasy, Kokain, ey, pss, pss, pss. Alle haben mir immer irgendwas angeboten und ich bin einfach ganz, ganz schnell gelaufen. Und dann irgendwann stand ich vor besagter Adresse und da stand in lilanen Leuchtlettern, Gay Hotel. Und da stand ich dann erstmal.
Ein bisschen speziell. Mhm. Geil.
Da stand ich dann erstmal gefühlt eine halbe Stunde lang und habe so die Chancen abgewägt, was ich sonst tun könnte. Dann war schon irgendwann klar, ich muss das einfach versuchen, dass ich da übernachte. Und es war total cool in diesem Hotel. Also das war so eine Institution in Amsterdam. Da kann man halt einmal die Woche oder einmal im Monat gratis übernachten. Einfach für die schwulen Szene in Holland gemacht oder in Amsterdam. So. Und der Typ an der Rezeption war richtig cool. Der hat meine Geschichte dann gehört. Der hat mir dann ein Zimmer gegeben, das man absperren konnte, wo man alleine war, wo alles cool war. Nur die Umgebungsgeräusche waren sehr speziell. Geruch im Gang und Toilette sehr speziell. Mhm. Einfach.
Mach mal ein paar Geräusche nach. Gerade für uns, für unsere Zuhörer.
Es hören auch Kinder zu. Ich erspare es euch vielleicht.
Okay.
So, ich werde die Story ein bisschen abkürzen. Es war dann, ich musste 3 Nächte verbringen da. 3 Nächte, bis ich weiter fahre. Also 4 Tage, 3 Nächte Holland. Und das zweite Hotel, das ich bekommen habe, ich musste ja dann da weiterziehen, war eine Obdachlosenherberge, in der ich übernachtet habe. Da bekam ich die Info beim Einchecken, bitte mit dem Rücken zur Wand schlafen. Fand ich auch eine sehr gute Info. Habe ich ja später drüber nachgedacht, was das bedeuten kann. Und in dieser Obdachlosenherberge, da waren so Stockbetten, so, weiß ich nicht, 60 Betten, also 30 Betten auf einer Ebene, 60 Schlafplätze. Und ich bin nachts manchmal aufgewacht und dann stand einfach so ein bärtiger, nach Alkohol und Rauch riechender Mann vor mir. Also ich öffnete die Augen und der war einfach so vor mir, also 15 Zentimeter und atmete mich an. Das waren auch Momente, wo man nicht so tief schläft. Ja. Und so verbrachte ich dann wirklich sehr, sehr spezielle Tage dort mit sehr viel Hunger. Ich habe dann Menschen irgendwann angesprochen, ob sie mir was geben können zum Essen und zu trinken und so. Ich hatte dieses Euro-Starter-Kit und mit dem konnte ich nichts machen, weil man mit der Euros noch nicht bezahlen konnte. Der Währungswechsel war über den Jahreswechsel und kein Mensch hat mir geglaubt, dass das echte Euros sind, weil noch niemand Euros kannte. Die Euros waren ja noch nicht wirklich im Umlauf, die Währung war noch nicht aktiv. Und deswegen hat niemand für mich gewechselt mit diesem Geld. So. Bis ich dann nach Silvester war übrigens dann sowas wie Krieg. Das war wirklich in Amsterdam ist Silvester. Ja. Ey, da sind die Raketen von den Häusern geschossen worden in die Menschenmengen rein. Das war wirklich, als ob du dich in einem fucking Kriegsgebiet befindest. Ich habe mich dann versteckt im Burger King. Was auch geil ist, wenn du 2 Tage nichts mehr gegessen hast und dann in dem Burger King für 4 Stunden chillen musst und da alle Leute essen und du riechst es und so. Das war wirklich weird. Ja, und dann irgendwann habe ich meine Mama angerufen, ganz peinlich berührt, weil mein Papa hat mir nicht geglaubt, dass die Geschichte stimmt. Der hat irgendwie gedacht, irgendwas hat er sich zu Schulden kommen lassen, irgendwas ist schiefgelaufen, er hat die Geschichte nicht geglaubt, weil sie ist ja auch sehr unglaubwürdig, muss man auch wirklich sagen.
Sie ist wirklich wild, wirklich wild. Also irgendwie so diese Fügung, dass du was zum Schlafen hattest, aber dann da trotzdem ohne Essen rumgehangen hast, das ist schon echt wild.
Mit 17 auch, ja. Und dann hat meine Mama mir über, wie hieß es, Western Union Geld transferiert, das ich mir dann abholen konnte. Und dann konnte ich die letzte Nacht sozusagen in Sicherheit verbringen und konnte mir dann da einfach ein normales Bett in einem kleinen Zimmer und konnte dann einen Tag später wieder heimfahren und bin dann auch witzigerweise in einem Zugabteil gelandet, in dem lauter kiffende Italiener saßen. Und die dann im Zugabteil, als der Zug losfuhr, gesagt haben, sie finden es so witzig, sie sind auf Europareise und dass man auch in Deutschland überall kiffen darf, finden sie so cool. Und ich sagte, Jungs, darf man nicht. Also es war damals ja alles verboten und wir fuhren ja Richtung Bayern. Das heißt also, wenn die da will kiffen, in diesem Zugabteil nicht so gut. Und da habe ich ihnen erklärt, dass das nicht erlaubt ist. Und dann hatten sie den Stress, dass sie ihren fetten Beutel Gras halt bis zur Grenze aufbrauchen mussten. Und da wurde ich dann positiv gestimmt eingeladen natürlich, dass ich ihnen da helfe bei dem Unterfangen. Und so konnte ich dann das erste Mal nach 3 Tagen auch schlafen. Das war dann auch ganz von Vorteil. Ja, und dann bin ich meinem Vater begegnet. Als ich vom Bahnhof nach Hause gelaufen bin, kam mir mein Vater entgegen und sah mich.
Todesbreit.
Und, genau. Ja, und auch völlig, völlig am Ende meiner Kräfte natürlich auch. Also es war wirklich wild und der hat mir das auch angesehen, dass das wild war, ja. Und um die Geschichte kurz zu vollenden, weil ich sagte, es gibt 2 Teile davon. Wir dachten dann Jahre später, wir möchten jetzt gerne Amsterdam nochmal von einer schöneren Seite kennenlernen und sind mit sehr wenig Geld und einem 2er-Golf mit einem Freund zusammen einfach am Freitagabend losgefahren und gesagt, wir fahren jetzt nach Amsterdam. Wir hatten so ein ganz altes Auto und dann ist ab Hälfte der Strecke bei Köln oder so der Auspuff einfach abgefallen. Funken fliegen über die Autobahn und der hing noch so halb am Auto, aber ist halt so wirklich am Boden geschliffen und so. Und wir so, okay, wir sind fast in Holland, wir sehen das nicht ein. Dann haben wir den so festgetaped und natürlich brennt es ja durch. Nach ungefähr 12 Kilometern hängt er wieder am Boden. Funken fliegen, Autobahn, alle hupen, richtig wild. Und wir wieder angehalten, aber heimfahren geht jetzt ja gar nicht. Mit Gürteln das Ding festgemacht und so. Dann irgendwann von unseren letzten 50 Euro, die wir noch hatten, doch noch so einen ADAC-Service-Typen gerufen. Der hat es so provisorisch hingeschweißt und gemeint, okay, sofort heimfahren, länger hält es nicht. Wir so, ja, klar. Dann wieder nach Amsterdam, haben dann im Auto geschlafen, bis uns die Polizei vom Stadion von Ajax Amsterdam weggeschickt hat, weil man da wohl im Auto nicht übernachten darf. Und haben da ein neues Abenteuer gesucht und gefunden und gemerkt, mit wenig Geld solche Abenteuer zu starten, ist mitunter eine recht anstrengende Geschichte. Und so habe ich doch viel, viel erlebt mit 17, 18, von dem ich denke, Surfen wäre witziger gewesen, Skaten wäre witziger gewesen und das waren ja alles auch so Aktionen, die so im Rahmen von wir wollen mal kiffen im offenen, liberalen Holland stattfanden, aber eigentlich keine schönen Erfahrungen. Jetzt im Nachgang witzig, aber unterm Strich einfach wilde, wilde Erfahrungen.
Glaubst du denn, diese Erfahrungen haben dich irgendwie geformt, haben die dir was mitgegeben oder waren das einfach, ja, überflüssige Erfahrungen.
Ja, also die erste auf jeden Fall, klar. Die hat mir natürlich gezeigt, dass ich alleine gut zurechtkommen kann, dass ich viel selbstständiger bin, als ich dachte, wenn ich muss, so, dass ich connecten kann. Ich habe da Fotos gemacht. Ich habe so eine Kamera mit 40 Fotos gehabt. Ich habe dann den Film entwickeln lassen, habe den immer noch. Da sind 40 oder 30 verschiedene Menschen drauf. Ich kenne jeden einzelnen von denen, habe ich noch präsent vor meinem Auge, wenn ich jetzt nur dran denke. Menschen, die ich da einfach in Gesprächen kennengelernt habe. Leute, die mir Geld gegeben haben, die mich unterstützt haben, die in irgendeiner Form für mich da waren. Und das hat mir einfach viel gezeigt, dass ich gut allein zurechtkomme, aber auch, dass Menschen helfen, dass man auch diese Möglichkeiten in diesem Gay-Hotel und so zu übernachten, auch die Demut, wenn Menschen, du kennst mich, wenn Menschen mich um Geld fragen, ich gebe immer viel Geld, wenn ich Obdachlose sehe, die um Geld fragen, ich gebe immer Fuffis, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du irgendwo abhängst und du bist gestrandet. Das ist so scheiße und deswegen, das hat sich schon tief in mir eingeprägt, dass ich Menschen supporten möchte, die auf der Straße leben oder die einfach Geld brauchen. Und da habe ich viel, viel gelernt davon auf jeden Fall.
Ja, ich stell mal vor, wie viele Obdachlose so dankbar dafür sind, dass du nicht surfen warst, sondern kiffen gegangen bist. Also, sag ich jetzt mal so. Ne, weil, ja, ich weiß, das macht halt keinen Spaß. Ich weiß noch, wie ich auf den Philippinen ankam. Ich habe ein Jobangebot auf die Philippinen bekommen und bin dann so, wie ich es halt immer mache, ohne mich vorher zu informieren, einfach hingeflogen und habe das angenommen und fand mich da in einer, oh Gott, ich hatte so eine Angst vor dieser Stadt. Wirklich, es war überall liefen richtig wilde Hunde rum, überall waren nur Wellblechhütten, überall war nur, wie soll ich sagen, so Armut, Gewalt, diese Todesschwadronen, alle waren bewaffnet so und ich dachte, ach du Scheiße, was habe ich mir dabei gedacht? Boah, Frank, warum machst du das? Da musst du jetzt 6 Monate bleiben, du dummes Arsch, warum tust du dir das an? Also ich habe meine Familie auch ordentlich zugespammt mit selbstmitleidigen Nachrichten, als ich ankam. Aber ey, das ist halt, ne, das sind halt einfach so Erfahrungen, durch die erlebt man sich ja selbst irgendwie auf eine Art und Weise, sich selbst und die Welt auf eine Art und Weise, die man ansonsten nicht hinkriegt, die echt irgendwie was macht, ne, die einen mit einem gewissen Grundvertrauen, Urvertrauen auch ausstattet. Und ja, also freiwillig aussuchen würde ich es mir niemals, niemals, niemals sowas nochmal zu machen, ne? Niemals. Aber gleichzeitig denke ich mir, scheiße, dankbar, das durchgezogen zu haben.
Palästina ja auch, da hast du ja auch zwischenzeitlich gedacht, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, dahin zu gehen.
Ja, habe ich wohl auch.
Du hast es dir auch deutlich anders vorgestellt. Ich weiß noch, als du gestartet bist, hattest du ja so eine ganz, ganz idealistische Vorstellung. Du baust da jetzt ein Friedenscamp auf und alle werden wahrscheinlich rufen: Juhu, Frank ist da, lasst uns Frieden stiften.
Jesus, Jesus, wir folgen dir.
Und dann haben sich ja gar nicht so viele für deinen Friedensplan interessiert, unter anderem. Und deine
Nee.
Vergebungsarbeit wurde mitunter eher kritisch und hasserfüllt betrachtet.
Genau. Also, ich habe sehr viele wilde Gespräche geführt, auch die ein oder andere gefährliche Situation erlebt. Aber dafür kam ich halt mit einem Buch wieder zurück, ne, was ich auch niemals vorher auf dem Schirm gehabt hätte.
Ehrlich gesagt, du kamst mit einer neuen Berufung zurück. Seitdem schreibst du Bücher, das ist ja wirklich seitdem so richtig losgegangen. Also
Das
aktiv
stimmt.
veröffentlichte Bücher meine ich jetzt so.
Ja, da ist sicherlich was aufgegangen, so in der Zeit. Und gleichzeitig, ne, ich meine, ich habe ja Freunde da, die haben gesagt, ey, komm doch noch mal vorbei. Und ich so, ich weiß nicht, Freunde. Keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, Rumi war es, der gesagt hat, ey, lebt gelegentlich mal an Orten, die euch Angst machen. Ne, es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern sich ab und zu mal in beängstigende Situationen zu bringen. Und ich glaube halt auch, dass, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, wir sind ja alle wahrscheinlich mit dem Sinn und Zweck hier Angst zu verlieren. Denn so in meinem Glaubenssystem jedenfalls ist Angst das Gegenteil von dem, was wir wirklich sind. Ne? Wir sind Liebe, wir sind Erkenntnis, wir sind grenzenloses Vertrauen. Und wenn wir unsere Angst verlieren oder um unsere Angst zu verlieren, ist es so wichtig, sich halt anzugucken, was kann mir denn noch Angst machen? Und ich fand es zum Beispiel mega, mega spannend. Ich hatte in Palästina, hatte ich ein Erlebnis, da ging es wirklich um Leben und Tod. Also ich hatte das Maschinengewehr, hat man mir in den Rücken gedrückt, ich bin geschlagen worden und so. Es war wirklich so ein Moment, wo man durchaus hätte Todesangst haben können. Und ich habe diesen Moment so genutzt, um zu üben, also um zu beten, um mich daran zu erinnern, wer ich bin. Und ich hatte in diesem Augenblick keine Angst. Aber was mir brutale Angst gemacht hat, war zum Beispiel, wenn andere wegen mir, weil ich was Blödes mache, jetzt gleich bestraft werden. Das waren so für mich die allerstressigsten Situationen, wo ich irgendwie verhört wurde und jemanden nicht verraten durfte, aber es irgendwie klar war, die checken, dass ich sie anlüge, ne, weil die halt nicht dumm sind und ich echt kein guter Lügner bin und so. Und dann habe ich mir halt auch gesagt, ey, Situationen, wo du weißt, dass du lügen musst, die vermeidest du einfach. Das ist einfach ein Quatsch. Entweder erzählst du die Wahrheit oder du lässt es komplett bleiben.
Ich
Ja,
hätte
so.
eine
Also ich weiß nicht, wie nützlich die Erkenntnis jetzt für mein weiteres Leben sein wird, aber für den Moment war es sehr aufschlussreich.
Ich erinnere mich an eine erfundene Liebesgeschichte, wo ihr, glaube ich, so erfundene Chatverläufe mit dabei hattet, damit du mit einer Palästinenserin gemeinsam über die Grenze konntest. Fand ich auch
Ja,
super. Voll gut vorbereitet, wie
ja.
so Geheimagenten eigentlich.
Total, ey, ne, wir haben uns ganz viele Herzen geschickt und so, immer geguckt, dass unser Chatverlauf auf dem neuen Stand war. Dann hat sie mir einen Einladungsbrief auf Hebräisch geschrieben, damit sie wussten, dass ich, ne, dass ich da jemanden kenne und so. Aber trotzdem, es war richtig hart und die haben ja auch jeden Namen in diesem Verlauf gecheckt. Und sobald ein Name auch nur halbwegs arabisch klang, musste ich genau erzählen, was das für ein Typ ist und ob ich mit Arabern Kontakt habe und so weiter. Ne? Und natürlich musste ich mir dann was aus den Fingern saugen, weil ich kannte diesen Typ, musste aber erzählen, dass ich ihn nicht aus Palästina, sondern aus Israel kenne. Und so instant Lügen erfinden in so stressigen Situationen, Ich habe selten was Furchterregenderes erlebt als das, ganz ehrlich. Allein, wenn du auf meine Hände geguckt hättest, die haben getropft. Ich habe bestimmt einen Liter Wasser durch meine Hände verloren, während ich versuchte, diesem Typen so ruhig und gelassen wie möglich in die Augen zu schauen.
Ah, da wäre mein beschwichtigendes Polizei-Ich wahrscheinlich auch an seine Grenzen gekommen. Nun denn.
Abenteuer, Abenteuer.
Ich habe noch eine Frage, eine Zuschrift bekommen, Frank. Ganz interessant. Ein bisschen schön. Bezug nehmend auf die letzte Folge, die würde ich gerne an dich weiterleiten. Die liebe Verena hat mir geschrieben und sagte, gegebenenfalls passt diese Frage zum Stabile Aura Podcast. Was ist ein spiritueller Lehrer und warum braucht man einen? Wie findet man einen und was erwartet mich, wenn ich einen finde?
Also so ganz, ganz einfach formuliert, ein spiritueller Lehrer ist für mich jemand, der mich an meine eigene Liebe zu Gott erinnert. Also wenn ich jemanden vom großen Geist, von Gott, von der Liebe sprechen höre, in einer Liebe und Inbrunst, die mich einfach wachrüttelt innerlich, ne, die mich erinnert, die mich begeistert, dann sage ich, ja, Mann, du bist mein spiritueller Lehrer, ne? Die Liebe, die du gerade ausstrahlst, genau dieses Erinnern, dieses Sein und dieses Feiern, yes, das berührt mich sehr. Und so Menschen nehme ich sehr gerne als Lehrer an.
Und wie findet man einen?
Also es heißt ja immer, ne, wenn der Suchende bereit ist, kommt der Geliebte auf 1000 Pfaden. So, vielleicht hat man schon einen, ohne es zu merken. Aber ich merkte, ich habe mich immer gewundert, weil ich dachte immer, ich bin ja bereit, jetzt so einen spirituellen Lehrer zu treffen. Jemanden, der mich wirklich weiterbringt und an die Hand nimmt. Und habe gar nicht gesehen, was ich in mir für ein Autoritätsproblem habe. Also ich wollte jemanden, der mich inspiriert, aber ich wollte auf keinen Fall jemanden, der mir sagt, was ich zu machen habe und wie.
Ja, verstehe. Vor allem keinen, der dir sagt, wo du falsch liegst. Ja,
ja, genau sowas. Und wenn ich dann, das Ding ist ja, ne, so ein Lehrer kann mich inspirieren, aber um mir wirklich weiterzuhelfen, muss ich mir von ihm aufzeigen lassen, wo ich einfach falsche Gedanken habe, wo ich Fehler beschütze, ne, wo ich Fehler mache. Und das muss man erstmal wollen. Also da habe ich doch selbst bei kleinsten Versuchen heftige Widerstände entdeckt. Und auch da reife ich so langsam rein, sage ich mal. Ne? Wie ich dich zum Beispiel total als spirituellen Lehrer liebe, weil ich dir deine Liebe abkaufe, weißt du? Ich sehe einfach die Liebe in dir und ich glaube an dich. Und ich glaube an deine Begeisterung für Gott. Und du weißt ja aber auch selber, wie das ist, ne? Wenn du mir Dinge sagst, dann kann ich die ja auch nicht immer annehmen.
Ich bin immer noch bei ich kaufe dir deine Liebe abhängen geblieben. Ich hatte da gerade komisch Spiele. Du, aber ich kenne das ja so gut selbst. Also wenn ich Leute getroffen habe, die mich inspirieren und die mich begleiten. Ich hatte da ja auch ein paar auf meinem Weg. Man muss natürlich auch immer überlegen, was ist dein Thema, was ist mein Thema. Ich habe nämlich auch Coaches erlebt, die manche ja auch als spirituelle Lehrer bezeichnen oder auch verwechseln könnten, sage ich mal, die dann halt ganz oft so ihre persönlichen Lebensthemen auf dich projizieren. So, ja, ich glaube, du hast da noch unterdrückte Wut und man merkt halt 2 Jahre später, der Mensch hat ja einfach ein hartes Wutthema und hat das halt auf seine Klienten bezogen. Und es ist dann natürlich auch immer sehr, sehr fragil, sage ich mal, das Verhältnis. Meine Frage wäre natürlich auch, braucht es einen spirituellen Lehrer? Was glaubst du?
Also allein wegen der Liebe, die ich für spirituelle Lehrer empfinde, würde ich sagen, ja. Weil es ist eine ganz neue Art von Liebe.
Okay.
Weißt du, ich habe die Menschen gemocht für Freundlichkeit und für Bestätigung und dass sie einfach irgendwie tolle Menschen waren. So, aber ich habe selten oder ich empfinde selten so große Liebe, als wenn ich jemanden sehe, der gerade einfach vor Liebe leuchtet. Der das in seinem Herzen trägt, was ich suche, und der zeigt es. Und das ist eine Art von Liebe und Begeisterung und Dankbarkeit für diesen Menschen, wie ich sie sonst kaum empfinde. Und deswegen sage ich, es ist so ein Geschenk. Vor allem, weil ich ja jetzt auch nicht den spirituellen Lehrer habe. Aber ne, wenn ich mir mal jemanden angucke, ne, bei Andrea war das eine Zeit so, bei dir ist das so. Und es wechselt immer mal wieder. Aber in diesen Momenten, wo ich einfach sage, boah, das in dir sehe ich gerade, das sind einfach ganz große Momente für mich.
Verstehe ich. Obgleich ich natürlich auch der Meinung bin, dass man wenn man keinen hat, auch absolute Glückseligkeit finden kann, um da mal den Druck rauszunehmen. Weil manche Menschen jetzt vielleicht zuhören und sich denken, ja, aber ich habe ja gar keinen spirituellen Lehrer. Fuck, wie komme ich jetzt an meine Glückseligkeit? Du weißt schon. Ich glaube, also es gibt diesen schönen Satz, die Zeit der Gurus ist vorbei. Ich glaube, wir brauchen wirklich in uns einfach die Bereitschaft, Liebe zu entdecken. Weil sie ist ja da. Wir müssen sie ja nicht mal erschaffen. Wir dürfen sie ja einfach wieder entdecken. Und dann, wenn wir in Liebe, in Dankbarkeit, in Demut gehen, wird sich so viel offenbaren. Und dann kannst du halt deinen spirituellen Lehrer auch in deinem einjährigen Kind finden. Sogar, und jetzt halte ich fest, sogar in einer Katze. Da sagst du nichts mehr, oder?
Ja, ja, ich hör die ganzen Katzenfans gerade ehrfürchtig schweigen.
Miau. Gut.
Ja. Ah ja, apropos.
Das erzählen wir jetzt
nicht. Ausrutscher beim okay.
Das erzählen wir nicht. Da bleiben wir. Manche Dinge behalten wir für uns, Frank.
Gut, Trierer können es in die Kommentare schreiben.
Ey, morgen ist es soweit. Jetzt ist ja Donnerstag bei den Menschen, die es ganz aktuell hören. Und morgen kommt unser Lieblingsvideo und unser Lieblingssong Liebe, was ist, auf YouTube und Spotify und auf allen digitalen Plattformen raus. Und das Album. Essenz, auch alles an diesem Tag morgen. Also vielleicht wurde das eh schon verschickt, das Album, weil ich es einfach schön finde, Leute zu überraschen. Aber offizieller Release-Termin ist morgen und das Video, Liebe, was ist es, auch am Start. Und am Ende deines Lebens ist bereits veröffentlicht und auf YouTube mit Musikvideo. Wunderschön.
Ach, wirklich?
So ist es.
Ah, ja. Nee, da, ist das schon veröffentlicht?
Also wenn die Leute das hören jetzt, ja.
Ah,
für
wow.
dich jetzt noch
okay,
nicht.
Für mich.
Wir sind
für
eine
mich
Woche zuvor, aber für dich bald.
Dachte gerade, also ne, mal so nebenher über Dinge informiert zu werden, das passt ja gar nicht zu uns.
Nee. Wir sind eine Woche zeitversetzt, der Frank und ich. Wir nehmen immer eine Woche vorher auf, falls einer von uns mal einen wichtigen Termin hat, dass wir dann nicht komplett Stress kriegen. Also als ob wir den hätten, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, der Polizeieinsatz ist auf dem Video nicht zu sehen, nicht wahr?
Leider nein. Ich habe noch zum Spaß gesagt zu den Leuten, wenn die Polizei kommt, muss jemand von euch filmen. Aber da waren dann alle ein bisschen erschrocken und doch ein bisschen irritiert über den Polizeieinsatz, dass dann doch keiner gefilmt hat.
Mhm. Tja, wäre nämlich auch so schön für Liebe, was ist, ne? So Liebe, was ist im Sinne von, ne, auch wenn du es erstmal gar nicht erwartest und dir sogar vielleicht erstmal ein bisschen Angst macht.
Finde ich auch gut.
Tada.
So ist es.
Jetzt sind wir immer noch nicht ganz weitergekommen mit dem Abenteuer und Drogen, mit der Grundthese.
Naja, also ich glaube tatsächlich, dass eine Lebendigkeit im Leben, egal in welche Richtung die für jeden Einzelnen gehen mag, dich davor bewahrt, Unfug zu machen, weil ich glaube, dass ganz viel Unfug aus Antriebslosigkeit und Langeweile entsteht und auch mangelndes Selbstwertgefühl, das man vielleicht kompensieren möchte mit Drogen, wird auf jeden Fall durch eine Lebendigkeit, indem wir unseren Begeisterungsfeldern folgen in Freude, wird das auf jeden Fall ein bisschen verhindert oder auf jeden Fall außer Kraft gesetzt, will ich schon fast sagen. Ich glaube wirklich, wenn Menschen etwas finden, wo sie sich selbst erblühen sehen mit leuchtenden Zellen, dann können sie sich fast nicht mehr bewusst betäuben und aus dem Leben katapultieren wollen mit Drogen oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig und wertvoll, diese Suche nicht aufzugeben, auch wenn man 50 ist. Auch wenn man zum Beispiel jetzt gerade ein bisschen viel Wein trinkt oder Fernseh schaut oder whatever, sich bewusst zu machen, hey, da gibt es immer noch Dinge, die mich begeistern, die mich lebendig fühlen lassen. Und sich auf die Suche nach diesen Dingen zu begeben, halte ich für sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja, dran zu glauben, dass es auch was geben muss, dass man was finden muss. Das war für mich nämlich echt gar nicht so leicht, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das was sehr Menschliches. Man webt sich ja schnell in diesen Kokon des Wissens, vermeintlichen Wissens ein, so von wegen, ich habe schon viel gesehen, das habe ich mir auch so als Sechsjähriger, ne, habe ich mir das schon eingeredet. Ich kenne ja schon echt viel, ich habe schon viel ausprobiert und ich weiß, das macht mir alles keinen Spaß. Da ist irgendwie so eine Hoffnungslosigkeit drin. Und ja, einfach, weil ne, das Äußere ist ja in der Tat nicht dazu da, uns das zu geben, was wir uns selber nicht geben können. Was ich aber zum Beispiel merkte, war, dass ich mit dem Meditieren total aus meiner Lethargie rauskam. Auf einmal hatte ich Bock, Gitarre spielen zu lernen. Auf einmal hatte ich Spaß an Musik, auf einmal hatte ich Lust, irgendwie Freunde zu treffen, rauszugehen, Gespräche zu führen und so. Ich denke, so eine Grundlebendigkeit in uns muss halt einfach wiedererweckt werden dafür. Und ich habe da echt mir viele Gedanken drüber gemacht, weil ich eine Zeit mit so schwer erziehbaren Jugendlichen zusammengearbeitet habe. Und die waren den ganzen Tag auf ihrem Scheißzimmer und haben in ihr Handy geguckt, so den ganzen Tag. Und wenn sie halt nicht auf ihrem Zimmer waren, haben sie irgendwie echt, also richtigen Quatsch gemacht. Sowas wie Steine auf Polizeiautos werfen und sowas. Und ich habe ganz oft überlegt, Mann, wie kann ich die denn dazu ermuntern, irgendetwas zu machen? Und es fiel mir über Monate echt schwer. So, die haben nichts gemacht. Und ich saß dann irgendwann auch und dachte, ja gut, die sind in ihrem Zimmer, die brauchen mich nicht. Ich sitze hier auf der Couch. Was für eine Zeitverschwendung. Bis mir dann auffiel, dass ich ja gerade genauso bin wie sie. Und dann habe ich mir selber irgendwie so, ja, so Akrobatik, Kunststückkram mitgebracht oder geübt so im Garten oder mal einen Ball mitgebracht oder so und habe mich einfach selber begeistert für Dinge. Und es stellte sich heraus, ich habe noch nie dann so viel Zuspruch von denen bekommen, wie dadurch, dass ich mich selbst begeistert habe. Mhm. Wenn man sich fragt, wie kriege ich jemanden aus seiner Liturgie, ist echt aus meiner eigenen Liturgie rauszukommen. Das war so für mich echt das Einzige, was da funktioniert hat.
Ja, bin ich voll bei dir, voll. Und ich hatte das auch immer wieder, dass ich dachte, ich könne bestimmte Dinge nicht so gut. Und als ich begonnen habe, sie zu lernen, fiel mir auf, man kann ja einfach alles lernen. Es ist ja so cool. Ich habe zufälligerweise einen Wakeboard-Profi kennengelernt. Dann war ich einen Sommer lang Wakeboarden. Ich hatte den Spaß meines Lebens auf diesem Wakeboard. Und weißt du, so ganz viele Punkte, wo man denkt, ah, das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Aber jetzt bin ich ja doch schon auch ein bisschen älter und weiß ich nicht, oh, das hätte man wahrscheinlich früher lernen müssen. Diese Ausreden kennen wir ja alle. Und wie schnell man dann wirklich gut lernen kann. Ich habe eine Freundin, die ist Yoga-Lehrerin geworden mit so einer kleinen Ausbildung und hat dann angefangen, so Handstand-Übungen zu machen, so wie du auch, dass die erst so ein bisschen rumgelaufen ist und dann nochmal länger gestanden ist. Und mittlerweile sehe ich von der Insta-Videos, du glaubst nicht, was die mittlerweile machen kann. Also die ist die Handstand-Königin, die sieht aus wie so eine Zirkusartistin aus einem anderen Universum. So, die kann jegliche Form auf Händen annehmen. Und alles machen, was man sich wirklich nur im kühnsten Geist ausmalen kann. Und ich weiß noch, wie die begonnen hat, total wackelig, so mit an die Wand angelehnt da zu stehen. Also ich will damit nur sagen, jeder Mensch kann so schnell so vieles lernen. Und wenn es dich begeistert, dann wirst du es umso schneller lernen.
Ja, ja. Und ob wir es gerade sehen oder nicht, die Begeisterung lebt bereits in uns. Ne? Wir dürfen sie vielleicht einfach nur wiederentdecken. Und das ist, finde ich, so der einzige Punkt, der wirklich Arbeit macht, dem einem auch keiner abnehmen kann. So, ne? Man muss sich halt einfach hinsetzen und sagen, ich stelle mich dem Unbekannten, der da in mir ist und lausche so lange, bis ich was erfahren habe.
Ja, und raus in die Welt, weil wir können das halt auch draußen so leicht erfahren. Ich habe mit meinem Sohn ja angefangen, immer wieder so kleine Abenteuer zu kreieren. Wir fahren einfach los und schauen, wo es hingeht. Es ist so cool, weil mit Finn ist es völlig egal, wo unser Ziel liegt. Ob wir sagen, wir fahren nach Florenz mit dem Auto, ist völlig egal. So, wenn wir in Verona landen, ist das auch voll nice. Oder wenn wir in irgendeinem kleinen italienischen Dorf sind. So, wir haben einfach eine wunderschöne Abenteuerzeit. Und ich glaube, jeder Mensch kann, egal ob auf seinem Fahrrad oder zu Fuß oder mit einem anderen Gefährt, einfach mal raus in die Welt starten, irgendeinen Weg nehmen, den er vorher nicht genommen hat und sich vom Leben mal inspirieren lassen, was da so kommt. Und nach meiner Erfahrung kommt da immer was Cooles. Wenn wir offen und neugierig losstarten, dann werden wir oft überrascht.
Mhm. Ja, aber offen und neugierig losstarten gehört echt dazu.
Ja, ja.
Gehört echt dazu. Ich bin oft deprimiert spazieren gegangen und habe einen Scheißdreck erlebt. weil ich so von vornherein keinen Bock hatte. Dachte, die Welt soll mich bitte, bitte, bitte in Ruhe lassen.
Fuck gar mich Bock ja nicht ab. Ja, ja. Wichtiger Hinweis, seid begeistert und seid es wirklich, genau.
Genau, das kommt an den Anfang und der Rest ergibt sich, ja.
Und was für eine schöne Brücke, um jetzt in eine kleine Sommerpause zu starten, denn wenn ihr jetzt auch in eine kleine Sommerpause geht, dann nutzt diese schönen Tage halt auch wirklich für ein paar Abenteuer. So, schaut mal, was passiert, was euch das Leben zeigt. Redet vielleicht mit Menschen, mit denen ihr sonst nicht reden würdet. Ruft mal jemanden an, mit dem ihr länger keinen Kontakt hattet. Geht an Orte, die ihr nicht kennt. Probiert eine Sportart aus, die ihr noch nie probiert habt. Und sei es irgendwas ganz Banales, aber fangt an, was Neues zu kreieren und ihr werdet verstehen und feststellen, dass das Leben echt viel Begeisterung bereithält für euch.
Mhm. Ja, connecten wir mit dem inneren Feuer, das einfach Bock hat. Ne, diesem, ne, vielleicht hat es gar kein Ziel, aber es ist auf jeden Fall lebendig und es ist da und wir können es einfach finden.
Ja. Und das führt zu den einleitenden Worten, bevor wir aufgenommen haben. Du sagtest, fackeln wir nicht lang. Also, lebt den
Schön.
Pyromanen in euch und fackelt nicht lang.
3, 2, 1. Feuer!
Wir wünschen euch was, alles Liebe, bis bald.
Ciao, ciao.